Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und die Stadt». Hallo Franziska Ricci, ich freue mich, dass du dabei bist hier in dieser neuen Folge von «In Resonanz». Wir reden heute über dein Buch. Du bist eigentlich Biologin und Autorin. Darum ist das eine ganz interessante Mischung für mich, jetzt gerade in diesem Zusammenhang mit der Stadtnatur. Und dein Buch ist vor kurzem rausgekommen. Du bist jetzt schon dran, Lesungen zu machen. Und das heisst «Wildwechsel – Geschichten aus der Stadt». Und das ist im Verlag «Die Brotsuppe» erschienen, jetzt vor kurzem. Ich finde es natürlich spannend, weil jetzt ich mal mit dir auch über Tiere reden in der Stadt, weil ich habe in der letzten Zeit viele Episoden gemacht über die Stadtnatur und über Klimaanpassungsstrategien. Ich finde es aber ganz spannend, du hast ein Buch jetzt geschrieben, wie ich jetzt vorher schon erwähnt habe. Drin sind 21 Geschichten von Menschen, die in unterschiedlichen Städten verschiedene Tiere treffen, plötzlich in ihrem Leben, und das löst ein bisschen etwas aus. Ich hatte dich zuerst einmal fragen, du bist eigentlich Biologin und hast jetzt ein Buch geschrieben. Wie gehen die beiden Teile eigentlich zusammen?
Biologin und Autorin, Mensch.
Ja.
Ja, die gehen gut zusammen. Das sind ja beides Teile von mir. Und bin mit beiden unterwegs und noch mit vielen mehr, so wie wir alle ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Ich finde es sehr befruchtend, beides miteinander. Also, und ich kann es auch nicht ganz trennen, natürlich. Also, wenn ich als Biologin arbeite, dann probiere ich natürlich, das Poetische ein bisschen auszuhalten. Aber der Blick für, was ist denn drumherum? Also, wenn ich irgendwie ein Lebensraum kartiere oder Tiere, dann nehme ich ja die Atmosphäre gleich wahr. Dann nehme ich wahr, was das mit mir macht. Aber probiere es natürlich dann möglichst auszuhalten. Und wenn ich aber als mehr mit dem AutorInnenblick draussen bitte, dann achte ich vielleicht eher auf das. Also ja, was ist jetzt hier für eine Atmosphäre? Begegne ich hier jemandem? Kommt jemand mit? Wie ist das Licht? Was beschäftigt mich sonst gerade? Passt das irgendwie zusammen? So.
Das heisst, es ist eigentlich wie eine Art eine Synergie, die du hast, oder? Du kannst wie so die Gangschaltung beim Auto verändern und dann kannst du eher so. Also schaffst du eher als Biologin und bist eigentlich sozusagen mit einem naturwissenschaftlichen Blick unterwegs und dann schaltest du um und schreibst zum Beispiel ein Gedicht.
Ja.
Hast du denn das zeitlich getrennt voneinander? Hast du da eine saubere Struktur, wenn du ansitzt zum Schreiben und logischerweise du hast ein Arbeitsleben, wo dann noch ein gesondert läuft davon und das geht gut zusammen?
Ja, also eine saubere Struktur, das so würde ich es jetzt nicht sagen. Aber es ist klar, wenn ich Aufträge habe, die ich in meinem Umweltbüro muss erledigen oder darf erledigen, dann gehen die Termine natürlich vor, also die halte ich ein. Und gleich, ich habe mich vor 4 Jahren, glaube ich, selbstständig gemacht, unter anderem aus dem Grund, dass ich mir eben die Zeit selber einteilen kann. Und durch das schaffe ich es eigentlich recht gut, mir wirklich Zeiten zu nehmen zum Schreiben. Also manchmal ist das ein Tag pro Woche, manchmal sind das gerade ein paar Tage nacheinander. Manchmal kann ich ein paar Wochen überhaupt nicht schreiben, weil eben etwas Drängendes sonst rum ist. Aber es geht eigentlich recht gut, beides nebeneinander zu machen.
Was war der Impuls gewesen? Warum hast du überhaupt davon geschrieben? Weißt du das noch? Ist das ein Erlebnis gewesen oder irgendein Bedürfnis, das schon lange in dir da ist?
Also meinst du jetzt das Buch konkret oder sonst?
Oder überhaupt schreiben, ja.
Das weiss ich nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, wirklich schon gerne gemacht. Gedicht, das ist noch nicht so lang. Das ist vielleicht 15 Jahre oder so, seit ich Gedicht schreibe. Und dann war das so wie eine Entdeckung gewesen. So wie eine, wow, ah ja, das ist eine tolle Form. Also das entspricht mir sehr. Dort kommt vielleicht auch etwas. Also ist jetzt auch eine steile These, aber es kommt mir gerade in Sinn, vielleicht etwas Naturwissenschaftliches drin, weil man so genau kann sein kann. Man ist ja total frei in Gedicht, also man muss sich an keine Form halten. Und durch das kann man ganz, ganz, ganz genau sein, wie man etwas ausdrücken will. Also ich kann auch Wörter erfinden, ich kann Ausdrücke aneinander tun, wie es mir passt, so dass es dann ganz exakt ist. Und
okay,
das gefällt mir sehr.
ist eine interessante Schnittstelle, genau. Also die Genauigkeit hat zwar eine andere Zielrichtung, aber es braucht es in beiden Formen von Leben oder Ausdruck oder Arbeitsleben. Oder? Also als Schriftsteller oder als Autor, Poetin oder Lyrikerin ist man irgendwie mit einem feinen Instrumentarium unterwegs, aber gleichzeitig muss man mit der Bestimmung von einer Pflanze vielleicht auch ganz genau sein. Und die Motivation für das Buch, wie bist du jetzt darauf gekommen, gerade über Tiere in der Stadt etwas zu erzählen?
Weil es natürlich ein Thema ist, das mich sehr interessiert. Also ich lebe in der Stadt und ja, wenn ich auf der Welt unterwegs bin, nimmt mich das gerne Wunder, ja, was passiert auch in der Stadt innen. Sie sind ja nicht alle Städte so grün wie Bern jetzt gerade. Und überall hat es ja auch ein anderes Leben als nur Menschen. Und ich glaube, der Ausschlag gegeben hat, als ich mal zu Paris war und habe geschrieben in einem Park, wo ich dann die Papageien habe gesehen, also zum ersten Mal so richtig erlebt habe, die invasiven Papageien. Und dann habe ich so die Idee gehabt, das wäre eigentlich super, da wie ein Konzept daraus zu machen, eben etwas über Tiere in der Stadt zu machen. Und da zuerst an eine Kolumne gedacht, die sich würde anbieten ja, für das. Und habe dann aber gleich gemerkt, dass mich die Form ein bisschen zu wenig interessiert. Oder anders gesagt, dass ich je nach Geschichte möchte können auslesen, was für eine Form das ich will. Ein bisschen länger oder aber vielleicht ein Gedicht daraus machen oder eine Kurzgeschichte. Und so, das war dann eigentlich der Ausschlag gewesen, dass ich die Texte aufschreiben.
Und das heisst, du bist in all diesen Städten, wo du daraus berichtest, bist du einmal gesehen?
Nein. Nein, nein. Das Hotel, das was ich nicht habe gemacht habe, ist jetzt über Kontinente schreiben, wo ich noch nie war. Und das habe ich mir jetzt nicht zugetraut, da rein durch Recherchen und Filme schauen, das herzubringen. Es war mir schon auch wichtig, dass ich quasi die Atmosphäre von einem Ort auch sprachlich, rhythmisch, wie auch immer, überbringen. Und das, ja, hätte ich nicht machen
Also ich habe ein bisschen reingelesen, ich habe nicht alle Geschichten gelesen, aber einige. Und die, die mir irgendwie jetzt so ganz spontan am stärksten beeindruckt hat, ist der Pfielschwanzkrebs, heisst er, glaube ich. Und erstens habe ich das nicht gekannt. Und ich habe sie gern gelesen, weil es ist irgendwie spannend gewesen. Was ist denn das für ein komisches Gefäß, was sie da findet, oder? Aber vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie du ausgerechnet auf diese Geschichte gekommen bist und das Tier. Also ich habe dann noch später das noch probiert zu googeln, oder was das für ein Tier ist. Aber als Biologin wirst du mir das besser können erklären, als ich es könnte.
Ja, das ist, also er heisst zwar Pfielschwanzkrebs, aber er ist kein Krebstier. Man hat ihn so genannt auf Deutsch, weil, wenn man ihn umdreht, hat er ganz viele Beine. Also er hat 5 Beinpaare und da denkt man halt an einen Krebs. Aber tatsächlich ist er näher verwandt mit Spinnentieren als mit Krebsen. Und die Zuordnung, da sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig, zu was jetzt genau er gehört. Weil er ist so ein urzeitliches Tier, also der hat sich seit, glaube ich, 400 Millionen Jahren nicht mehr verändert in dieser Form. Und alle anderen aus diesen Gruppen von denen sind natürlich längstens ausgestorben und er ist so ein Überlebender. Und das ist eigentlich etwas, was mich sehr hat interessiert an diesem Tier, eben der Zeitbegriff. Der kommt ja in der Geschichte mehrfach vor, also da das spüre ich auch von der Protagonistin für den Moment, wo wir drin leben. Also wir sind ja einfach an so einem winzigen Punkt von der ganzen Zeit, seit es Leben gibt auf der Erde und hoffentlich noch gibt in Zukunft. Das hat mich interessiert. Und das andere ist ganz konkret, dass meine Schwester ist zu Coney Island gsi, also zu New York, und hat am Strand so einen Helm, eben so einen toten Pfielschwanzkrebs gefunden. Und hat mir daheim gebracht.
Ah,
Also, es war
spannend.
sehr eine konkrete Inspiration
Und
für die Überschreibung.
wenn mich
Ja.
recht erinnere, stinkt er auch fest, glaube
Und
ich.
der Rückenschild, den er hat, der ist wie ein Helm und ist so umgeglitzt auf der Seite. Und das ist ein guter Ort natürlich, wo totes Fleisch kann vergammeln kann. So wie bei Schnäckchen, die man manchmal einnimmt vom Strand, die noch stinken.
Ja, so wir, vielleicht können wir gerade an dieser Geschichte ein bisschen zeigen, wie du schaffst, weil du hast ja, du lässt ja Figuren, fiktive Figuren, also in dem Fall ist das möglicherweise nicht deine Schwester gewesen, lässt eigentlich mit dir eine Begegnung haben und das löst dann auch eine ganz kleine Bewegung aus, sozusagen, im Mensch. Willst du ein bisschen erzählen, was dir konkrete Figuren jetzt mit dem Vielschwanz eigentlich anfängt und was das bei ihr so ins Laufen bringt?
Also die Frau steht an einem Punkt, wo sie sich muss entscheiden oder wo sie so ihr Leben wieder muss in die Finger nehmen muss. Sie muss zurück in die Schweiz, muss ihre Masterarbeit fertig machen, hat eine kleine unklärte Beziehungssituation, möchte am liebsten einfach zu New York bleiben und dort mit ihren Freunden umziehen. Also so ein klassischer Kipppunkt, den wir alle kennen. Und sie ist überhaupt nicht motiviert, dafür zurückzugehen. Und am letzten Tag, bevor sie heim muss, geht sie eben nachher durch die sechste Nacht an den Strand, noch einmal alleine, und trifft auf den Pfeilschwanz und nimmt den mit. Und das ist so eine Art eine Aufgabe. Also es ist so absurd, dass es eigentlich ist, mit einem toten Hülle von einem Tier etwas anzufangen. Sie nimmt das als Aufgabe, den mitzunehmen, zu machen, dass der nicht mehr stinkt und schafft es, jetzt ganz abgekürzt gesagt, dank dem wieder Fuß zu fassen daheim.
Es ist lustig, während du das erzählst, wird mir gerade bewusst, warum ich sehr wahrscheinlich auf die Geschichte bin abgefahren. Weil ich habe vor langer Zeit eben anderthalb Jahre in New York gelebt. Ich war ab und zu in Coney Island gewesen. Ich habe nie einen Pfeilschwanzhelm gefunden. Aber ich habe tatsächlich auch den Konflikt gehabt vom Zurückgehen. Und ich habe dort ein Dokumentarfilmprojekt am Fertigmachen gesehen und habe eigentlich auf eine Art am Schluss wie müssen gehen. Aber habe nicht wirklich wollen. Und es ist also auch tatsächlich ein Moment von der Umentscheidung gesehen, wo nicht ganz einfach gesehen ist eigentlich. Das bei mir ist es sehr psychologisch abgelaufen und ohne jetzt eine Unterstützung von einem eigentlich urtümlichen Tier. Aber gell, das ist so ein bisschen die Art, wie du deine Geschichte schreibst. Du lässt in diesen Begegnungen irgendwie so einen Transformationsmoment einfließen in Geschichten.
Bei Theona ist es so, ja. Ganz bewusst. Also eben die Begegnung ist ja eigentlich zufällig. Die Figuren suchen ja die Tiere nicht. Also geht es nicht aktiv, die suchen. Jetzt kommt mir gerade noch das mit dem Cameo in Sinn. Das ist eine Frau, die eigentlich sich auf einen Trauerprozess begibt oder probiert Abschied zu nehmen von ihrem Vater und begegnet zufällig mit sie nach einem Cameo mit ihrer Stadt innen. Und was sie da weitergeht, begleitet sie das Cameo eigentlich. Sie denkt viel daran. Es gibt dann auch so einen Zusammenhang zu Geschichten, die ihr Vater ihr hat erzählt. Und dort schreibt sie ja ein bisschen auf die Spitze, dass sie so quasi morphet mit dem Cameo. Irgendwann im Laufen probiert sie den Passgang aus oder fährt Mama verrühren und begleitet das Tier, das sie zufällig getroffen hat, ihren Prozess, ihre Entwicklung oder ihren Trauerprozess. Aber ich finde das sehr reizvoll, weil ich das schon selber auch erlebe, dass wenn man ein Tier anschaut und es schaut zurück und niemand ist in Panik und rennt davon oder schreit oder so, dass dann irgendetwas passiert. Also jetzt vielleicht nicht eine Transformation, aber dass so etwas ist, was man nicht so beschreiben oder einfach nicht so kennt, außer dass man wahrnimmt, aha, das ist ja auch jemand. Also das ist ja auch ein Wesen mit einer Aufgabe, mit einem, ja, hat etwas zu tun, hat Lust am Leben, will sich wohlfühlen, hat eine Aufgabe, ja. Und das macht aber etwas mit einem, habe ich das Gefühl.
Ja, ich finde das interessant, weil für mich sind sie gibt es ganz verschiedene Arten, wie man mit Natur kann erleben kann. Und was du zum Beispiel weniger machst, ist, das Ganze zu psychologisieren. Oder man könnte das jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt jungianisch würde anschauen, auch mit dem Prinzip von der Synchronizität, dann könnte man sagen, das sind eigentlich wie Signale, wo du in der Außenwelt siehst, aber wo eigentlich deine Seele spricht dann zu dir, oder? Also du siehst eine schöne Rose und ich weiß nicht was, es passiert dann irgendetwas mit dir auf einer, in Anführungszeichen, symbolisch oder psychologischen Ebene. Aber was du aber erzählst, geht ein bisschen weiter oder ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist, dass du eigentlich wirklich in das Tier ein Stück weit hineinversetzt, oder zumindest in das, was zwischen euch an Kommunikation möglich wird. Und dann ist das nicht mehr einfach irgendwie eine Projektionsfläche von deinem Inneren nach außen, ein bisschen auch, oder? Sondern es ist dann wirklich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Also, ich würde sagen, du verkörperst dann plötzlich das Kamel, wenn du es probierst, nachher zu machen, oder? Es ist eine körperliche Erfahrung, oder?
Ja, jetzt vielleicht in dieser Endgeschichte, das ist ja schon nicht überall so. Ich glaube schon, dass auch in dieser Geschichte dass durchaus die Tiere auch als Projektionsfläche dienen oder dass der Blick auf das Tier dazu dient, aber sich selber bewusst zu werden.
Genau,
Der
es ist
John Berger
ein
hat das mal so schön
Katalysator. Ja.
gesagt,
Da.
dass wenn wir Tiere anschauen, dass sie uns quasi an unsere Herkunft erinnern. Oder dass wir im eigentlich Fremden von dem Tier uns selber erkennen. Und das finde ich sehr schön ausgedrückt.
Also es ist, du hast auch einen Grund, du hast ein Nachwort geschrieben, oder? Und ich lese das wie eine Art des Programm. Und du plädierst dort eigentlich, und das ist so ein bisschen meine Frage an dich, ob das so wie so eine overarching theme ist, oder wie nennt man das, eine übergeordnete Überlegung über alle Geschichten, dass du sagst, eigentlich müssen wir wieder mehr merken, dass wir eine Gemeinschaft sind von Lebewesen, oder? Und also das Tier ist uns, ist genauso wie wir, einfach hier auf dieser Erde. Wir sind eigentlich eine Gemeinschaft. Und wir müssen uns eigentlich, ich kann sagen, letztlich auch als Kollektiv retten, oder? In Zukunft hinein. Ist das für dich eben wirklich wie dein innerer Auftrag für das Buch? Das zu erzählen?
So hat es jetzt auch nicht ausgedrückt. Oder Programm finde ich ein bisschen strenger Ausdruck. Also ich habe schon die Überzeugung, dass also wir müssen unseren Umgang mit der natürlichen Umwelt radikal ändern. Also es geht der Biodiversität so schlecht. Und es kommt nicht gut, wenn wir nicht anders damit umgehen. Und dass da dafür wie ein persönliches Erleben hilft, also dass der zuerst eigentlich ein Bezug muss hergestellt werden, das glaube ich schon, bevor man kann anfangen schützen oder vielleicht etwas ändern beim Verhalten oder beim Konsumverhalten. Und das ist das, wo mich also eben, ja, die nicht geschrieben für das auszusagen, die Geschichten. Sie fundieren viel mehr in der Faszination von dem Moment von der Begegnung. Aber wahrscheinlich kann ich das auch gar nicht so ganz auseinandernehmen. Also das ist eben meine Haltung. Oder ich habe das Gefühl, wir müssen wirklich anders lernen umgehen mit den anderen Wesen, die wir den Lebensraum mit ihnen teilen. Und dann ja, kommt das wahrscheinlich schon mit auch über in diesen Geschichten.
Ja, weißt, mit Programm meine ich jetzt vielleicht eigentlich gar nicht etwas ganz Strenges, sondern eher, es gibt so wie Anstöße zum Schreiben. Und du erwähnst das, glaube ich, auch, das Nature Writing. Das ist für mich so eine Gruppe von Schriftstellern, die ganz unterschiedliche Formate wählen, eigentlich vom Erzählen. Aber dahinter steht für mich so etwas, und ich nenne das halt nochmal Programm, wie ein innerer Anstoß, oder? Über das auch wirklich weil sehr bewusst zu schreiben. Ich habe schon einmal ein paar interviewt, den Jan Rönert, der so, also, so Spaziergänge oder Wanderungen gemacht hat in der Karstlandschaft. Und dann die Karstlandschaft auch irgendwie erlebt, oder? Und gleichzeitig auch sich engagiert für den gegen den Gipsabbau. Jetzt weiss ich nicht mehr genau, wo das ist, in Böhmen oder so. Aber irgendwann wird eigentlich sozusagen der Gips aus dem Boden geholt und dort damit zerfällt eigentlich die Landschaft. Das heißt, es hat ein bisschen in Anführungszeichen, ein Aktivismus ist drin ein bisschen versteckt, oder in dem, was man macht. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Du tust dich ein bisschen einordnen ins Nature Writing. Wie ist es dazu gekommen und wie tust du interpretieren?
Wie es dazu ist gekommen, ist auch tatsächlich auch durch die beiden grossen Interessen, also an Literatur und an Biologie. Und einordnen, also Nature Writing hat ja sehr eine alte Tradition oder eine lange Tradition. Das ist ja schon um Christus herum, hat es ja Menschen gegeben, die eben Natur haben erklärt und eingeordnet und gleichzeitig ihres subjektive Empfinden hineingebracht. Lange war das so anekdotisch und hat sich ja das beides, vor allem im deutschsprachigen Raum, sehr stark auseinander bewegt. Also Naturwissenschaft ist sehr objektiv und das ist auch ein sehr grosser Gewinn. Also es ist toll, hat sich das so entwickelt. Und gleichzeitig gilt dann Belletristik als etwas komplett Wissenschafts Fremds, oder naturwissenschaftsfremds. Und im englischsprachigen Raum ist das eigentlich immer ein bisschen mitgezogen worden, dass eigentlich eine Verbindung stattfindet zwischen den naturwissenschaftlichen Fakten und dem Faszinierenden, was herausgefunden wird, und der Erzählung. Also etwas, was Menschen ja immer haben gemacht, sich Geschichten erzählt. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Also ich lese selber sehr gerne Autoren, Autorinnen, die das können. Also wenn ich einerseits einen Wissensgewinn habe und die Faszination am Leben und an der Natur kann feiern, und gleichzeitig ist es verbunden mit dem Empfinden oder mit den Gedanken von einer Person. Und das hat mich Wunder genommen, wie ich das auch kann erzählen oder kann machen, kann zusammenbringen. In dem Fall jetzt mit unterschiedlichen Figuren und nicht einfach, also ich erzähle nicht von mir, wie das viele andere machen. Ja, ausprobieren, ob das funktioniert. Aber wenn ich in einer Geschichte einfach eine Geschichte schreibe über eine Person, die etwas erlebt oder etwas vorhat, und dann kommt das Tier rein und aber eben auch Fakten zu dem Tier kann reinbringen. Und dort ist mir manchmal, jetzt komme ich ein bisschen zurück auf deine ersten Fragen, Biologin auch fast ein bisschen im Weg gewesen. Also sie hat mir natürlich geholfen, für das ich die Fakten überhaupt herbringen und einordnen. Aber mich dort nicht zu beschränken und nicht eben alles zu schreiben, was ich jetzt über einen Pfeilschwanzkrebs weiss, das war ja eine Herausforderung gewesen. Da musste ich wirklich so müssen lernen, vertrauen, hey, ich muss nicht alles bringen und man erfährt gleich noch genug. Und gleichzeitig auch die trockene, sage ich jetzt mal, wissenschaftliche Sprache ablegen und probieren auch die Fakten eben poetisch zu machen, einigermaßen. Also, dass sie ja zum Rest vom Text passen. Das war ein kleiner Prozess gewesen, bis ich das hergebracht habe.
Ich finde das sehr interessant. Weißt, ich selber bin jemand, der auch immer wieder extrem schwankt, oder? Ich habe zwar Dokumentarfilm gemacht früher, aber ich habe immer auch versucht, drei Bücher zu schreiben. Weil ich immer denke, dass irgendwann mache ich schon noch eine Geschichte und so. Oder ich habe Essays geschrieben und in den Essays sind dann zum Teil dann auch wieder Fiktionen drinnen oder kleine. Also das Hin- und Herschwanken ist etwas, was ich sehr gut kenne von mir, oder? Und ich bin auch immer wieder am Suchen nach neuen Formen. Und das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, das ist gerade gar nicht gesehen, oder? Das ist wirklich ein Sachbuch, oder? Und ist auch eher tendenziell ein politisches Buch. Es hat schon
Aber das
ein
ist nicht von mir, oder?
paar,
Das habe ich aber.
es hat auch von mir Sachen drin, genau. Also auch, wie es meine Geschichte ist, weißt du, mit dem Podcast und so. Aber jetzt hätte ich Lust, darum habe ich mich so gefreut über dieses Buch, jetzt hätte ich Lust, eher auf die Ebene zu gehen, von eigentlich an einem Bewusstsein zu arbeiten, oder zu helfen, an einem Bewusstsein zu arbeiten, wo eigentlich eben die Natur oder die Tiere oder die Flora nicht mehr als losgelöst von einem betrachtet, oder? Sondern eben als eigentlich etwas, mit dem man nicht, wie du, in Form einer Gemeinschaft auf eine Art zusammenlebt und wo man manchmal auch ein bisschen, ja, tatsächlich sehr nachkommt, oder? Also, was ich vielleicht jetzt, wenn man so ein bisschen so zu einem Schluss kommen von dem Gespräch, es ist ein Spannungsfeld, so habe ich es gerade gehört, oder, zwischen Autorin und Biologin, aber es ist ein produktives Spannungsfeld. Hast du schon Ideen, weil du willst weiterarbeiten? Also weißt du jetzt aufgrund von diesem Buch, wo du deine nächste Entwicklungslinie siehst?
Das ist fast noch ein bisschen zu früh, um etwas konkret zu sagen. Also zum einen fahre ich gerne weiter mit meinen biologischen Aufträgen. Da habe ich jetzt sehr spannende Sachen vor. Auch in Siedlungsräumen innen, das ist das Fakt. Schreibend mache ich auf jeden Fall auch weiter. Im Moment bin ich wieder ein bisschen am Gedicht, in so einem Gedichtzyklus gemacht, wo ich ein bisschen am Ergänzen bin und will aber schon wieder etwas Größeres angehen. Und da habe ich schon eine Idee im Hinterkopf, wo ich mal ein bisschen angefangen damit und merke aber, dass das Thema vom Rausgehen, vom Entdecken und das Verbinden mit eigenem Erleben, das interessiert mich schon sehr. Also ein Mix von zwischen Reportage und Geschichte, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist wirklich noch sehr ein früher Zeitpunkt jetzt.
Ich glaube, was mir am Jan Rönert noch gefallen hat, ist, dass er eigentlich wild osziniert. Weißt, es ist gar nicht irgendwie voll durchgetaktet. Also das eine Buch, das ich jetzt angeschaut habe, da kommt plötzlich ein Gedicht, dann kommt eine Erzählung, dann kommt irgendwie, es geht einfach hin und her, es ist wieder ein bisschen ein Stream of Consciousness, aber
Genau.
nicht, also irgendwie auf eine sehr interessante Art, weil er für mich auch darstellt, dass wir ja alle sehr vielschichtig sind und ganz viel verschiedene Wirklichkeitswahrnehmungen nebeneinander existieren eigentlich.
Ich finde ihn noch ein super Beispiel für Nature Writing. Aber es hat ja auch ganz wissenschaftliche Teile drin und nachher schaut er die Sprache an, schreibt wieder ein Gedicht und schreibt eine Art Reportage über die Kalk oder Gips oder was Landschaften, was eben sind. Also, das finde ich sehr, sehr schön.
Vielleicht ein Wort zu einem von deinen lieblingsbiologischen Projekten, damit wir ein bisschen dich noch als Biologin erleben.
Jetzt gerade in nächster Zeit habe ich vor, ich habe in einem Projekt mithelfen für Aussenräume und Gärten von Museen also biodiverser zu machen und gleichzeitig als Begegnungsräume für Menschen auch spannender zu machen. Da konnte ich in Bern schon mithelfen, da über ein paar Jahre etwas zu schaffen. Und ein anderes Projekt ist ja, in Stadt Bern eine Weiherlandschaft, die ich habe projektieren und dann auch umsetzen und da jetzt schauen, ob die Arten, die wir haben gehofft haben, dass die kommen, ob die wirklich auch schon da sind. Also eine Erfolgskontrolle, wo wir ganz unterschiedliche, also wo wir die Lebensräume und die Pflanzen, aber auch verschiedene Tiergruppen anschauen.
Wünscht sich die Biologin etwas für die Stadtnatur und für die Art, mit Menschen, mit der Stadtnatur zusammenleben?
Ja, also für die Stadtnatur wünsche ich mir natürlich noch viel mehr grüne Flächen, die nicht versiegelt sind, wo ein bisschen Unordnung darf sein, für das sich viele Arten wohlfühlen. Und ich glaube, ganz grundsätzlich wünsche ich mir auch eine Offenheit von Menschen. Offenheit, also im Sinn von offenen Augen, um einem offenen Herz so durch die Stadt zu laufen und schnell still zu haben, wenn man ein Tier sieht. Vielleicht zu schauen, was macht es und wahrzunehmen, dass das auch hier lebt. Und ja, so, glaube, offene Augen und offene Herz.
Super, danke schön vielmals. Schönes
Merci,
Schlusswort gesehen.
ja.